Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie im Namen der Grünen, vormals 50 plus, jetzt Generationen, zu unserer heutigen Veranstaltung. Ja, zunächst einmal möchte ich Ihnen vorstellen, Professor Dr. Kurt Grünewald. Er ist langjähriger Gesundheitssprecher gewesen der Grünen im Nationalrat. Er ist Onkologe und hat einen Lehrstuhl gehabt auf der Uni Innsbruck.
Gearbeitet, Lehrstuhl ist noch höher als ich bin.
Okay. bitte ja um Korrektur, wenn das notwendig ist. Ja, er ist Mitautor des Buchs. Ich habe ein Ansichtsexemplar da hergelegt und eine Liste. Falls jemand das Buch bestellen möchte, es heißt Kritische Diagnosen. Ja, und das wird heute Thema sein. Ich habe auch aufgelegt eine Anwesenheitsliste, wer sich für weitere Veranstaltungen von uns interessiert, bitte eintragen. Ja, und Kaffee und Kuchen draußen ist gratis, also bitte sich zu bedienen. Ja, und damit gebe ich gleich das Wort an dich.
Ich mache so, glaube ich.
Ja, ja.
Ja? Ach, gar nicht. Ja, sehr herzlichen Dank für die Einladung. Das Buch, begrüße Sie und danke für Ihr Kommen, ist vor circa 3 Jahren, ich weiß es selber nicht mehr genau, entstanden. Also kurz vor meinem Abschied im Parlament, also Ende 2014. Ja? Und ich habe das mit Freunden, Bekannten und Experten zusammen konzipiert, wo die Spezialisten zu ihrem eigenen Thema auch Beiträge geschrieben haben. Also sind alles glaubwürdige Leute, also in die man Vertrauen setzen kann. Mein Motiv war, dass Gesundheitspolitik, wenn Meinungsforschungsinstitute fragen, was ist den Leuten ganz wichtig, was rangiert in ihren primären Sorgen ganz vorne, Gesundheit immer unter den ersten 2, 3, 4 Spitzenpositionen liegt. Und das zeichnet sich in der Politik allerdings nicht ab. Ja, so gesundheitspolitisch leben wir, und ich kenne viele vergangene Ministerinnen, Minister, Staatssekretär, die waren eigentlich nur bemüht, ad hoc, wenn irgendein Skandal aufgeflammt ist, zu regulieren. Und vieles von den Gesundheitsreformen ist bei kosmetischen Operationen oder Korrekturen gelandet, ohne wirklich nachhaltigen Effekt. Und ich bin ein bisschen, oder vielleicht zu viel, ein bisschen ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und ich wollte jetzt nicht die Schönheiten des österreichischen Systems vorstellen, die es gibt. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem, kann sich sehen lassen. Aber auch dieses gute Gesundheitssystem hat massive Lücken in der Versorgung, die seit Jahrzehnten einfach ignoriert werden. Völlig ignoriert. Es gibt benachteiligte Patientengruppen, bevorteilte. Jetzt rede ich gar nicht von der Zweiklassenmedizin. Ältere Leute, sagen wir jetzt über 50, haben teilweise nicht die Lobbys, die andere haben. Und was viele nicht wissen, dass eine gute Gesundheitspolitik ganz eng gekoppelt ist mit einer guten Sozialpolitik. Die Ärztekammer hat vielleicht keine Freude, aber richtig medizinische Interventionen, Behandlungen, Operationen, Begleitungen tragen in etwa zur Gesundheit 20% bei. Ja? Der Rest wird bestimmt durch 2 ganz wichtige, Einkommen und Bildung, dann Umwelt, Arbeitsverhältnisse, Integration in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und wenn man hört in einem Sozialstaat wie Österreich, wenn man das oberste Fünftel gemessen an Bildung und Einkommen mit dem untersten Fünftel der Bevölkerung gemessen wiederum an Bildung und Einkommen vergleicht, hat das unterste Fünftel in jedem Lebensjahr, und das ist absolut glaubwürdig, die Zahlen sind bestätigt, in jedem Lebensjahr von der Geburt bis zu 100 Jahren das doppelte Risiko zu sterben als wie die aus dem obersten Fünftel. Und das ist auch noch für sie eine unerträgliche Sache, die aber auch negiert wird. Ja? Die Politik hat, also wo ich ins Parlament gekommen bin, habe mir gedacht, schlimmer kann mein Leben nicht werden, jetzt probiere ich das auch noch. Ja? Und ich war früher ja als Arzt, da hat es noch kein Arbeitszeitgesetz gegeben. Ja? Wir haben am Wochenende von Samstag in der Früh bis Montag um 17 Uhr gearbeitet. Ja? Natürlich hat man ab und zu eine Stunde schlafen können, aber garantiert war es auch nicht. Ne? Und da sieht man, benachteiligte Gruppen, die jetzt nicht nur bei den Älteren ja und bei den ganz Jungen sehe, sondern vielfach. Die Regierung hat damals eingeführt Selbstbehalte, weil zu sehr das Budget immer im Fokus der Gesundheitspolitik stand. Man hat mit apokalyptischen Visionen oder Visionen, wäre noch zu schön gesagt, gearbeitet. Wir können uns dieses Gesundheitssystem nicht mehr leisten. Die Leute müssen autonom werden und selbst ihr Schärflein an Eigenverantwortung beitragen, dann wird alles besser und billiger. Jetzt, wenn wir aber das sehen, wie Einkommen und Bildung, welche Einflüsse die haben, wer entscheidet darüber, ob er an der Autobahn wohnt oder unter rauchenden Schloten, ja, in einer feuchten oder nicht feuchten Wohnung, unter Feinstaub oder in Feinstaub belasteten Gebieten, das entscheiden die Leute nicht freiwillig. Das sind die billigeren Wohnungen, leichter zu haben. Und die Regierung hat immer gesagt, die Leute müssen ihr Verhalten ändern. Mag schon sein. Also es spielt natürlich eine Rolle. Will ich nicht außer Abrede stellen. Aber es müssen auch die Verhältnisse, unter denen die Menschen leben müssen, so verändert werden, dass Gesundheit leichter möglich ist und nicht diese Schere zwischen Arm und Reich, gebildet und nicht gebildeten, aufgeht. Ja? Wenn man vergleicht Absolventen, die nur die Pflichtschule haben, ja, mit einer Bevölkerungsgruppe, die Angestellte sind zum Beispiel, gibt es da Lebenserwartungsunterschiede von 4 Jahren. Das muss man sich vorstellen. In Wien, in den ärmsten Bezirken, haben die um eine 4- bis 6-fache verkürzte Lebenserwartung. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Niemand irritiert es, weil die Zahlen, die kein Politiker hinausgibt. Ich habe x Studien erlebt, die der Steuerzahler bezahlt oder die ich und Freundinnen und Freunde vom Parlament gefordert haben, aber besser gesagt von den Ministerinnen und Ministern. Wenn die Ergebnisse nicht gepasst haben, habe ich, der den Antrag gestellt habe, monatelang betteln müssen, dass ich die Ergebnisse kriege. Ja, das muss man sich ja vorstellen. Also alles, was nicht angenehm ist, wird nicht vor die Leute getragen. Die Grünen haben immer groß auch gesprochen, die Autonomie des Patienten, die Humanität und Gesundheit ist nicht so, dass man sagt, das ist jetzt ein Amoklauf der Moleküle und sonst was, sondern es wird durch so viele Faktoren beeinflusst, auch psychosoziale, dass die Fokussierung, krank ist einfach krank und man fragt nicht, warum die Leute krank werden, ja, oder was sie krank macht, völlig im Eck liegen bleibt. Und dadurch ändert sich das alles nur sehr zäh, auch durch den Föderalismus. Die Minister oder die Republik hat es total schwer in einen Föderalismus, wo Landeshauptleute dann bestimmen, was aus den Gesetzen wird. Der Bund macht Normen, das nennt sich Grundsatzgesetz, und Ausführungsgesetze dazu müssen die Länder machen. Ich habe x Länder erlebt, die keine Ausführungsgesetze machen. Und weiter tun wir es jetzt. Der Bund hat keine Möglichkeit, das zu ändern in einer Republik. Muss man sich vorstellen. Und die ein Ausführungsgesetz machen, setzen die Qualitätsnormen zurück, setzen die Forderungen an adäquaten Einrichtungen auf Intensivstationen oder OP-Sälen zurück, um es billiger zu machen, was auch noch für sich ein Horror ist. Ja. Und da mit der Transparenz ist für mich ein wichtiger Punkt, den ich jetzt erlebe. Man hat mich, ich sage aber dazu, es ist ein Ehrenamt, um Gotteslohn oder welchen Lohn auch immer, also wahrscheinlich von Gott habe ich noch nichts bekommen, ja, und von denen auch nichts, also viel Arbeit, ja. Und da sitze ich im Aufsichtsrat der Salzburger Landeskrankenanstalten. Und was sich da abspielt, das wird doch nicht anders sein, sage ich, ja. Von Intrigen und von Unwissen der Politik, wo wirklich Ahnungslose sagen, laut, ohne Genierer, jetzt hört's mal auf mit diesen Qualitätsrichtlinien und Qualitätsstandards, sie kosten nur Geld und bringen eh nichts. Ja? Das muss man sie geben. Ich habe die Politik in Salzburg darauf aufmerksam gemacht und wäre das in jedem Land, müsste man das tun, dass ein Landeshauptmann oder ein Gesundheitslandesrat oder Rätin verantwortlich sind, wie die Güte der Behandlung ist. Und wenn man sieht, wie ich jetzt eruiert habe, dass in vielen, oder sagen wir in genügend, um jetzt nicht vielleicht zu sehr verängstigen, in genügend Krankenhäuser Operationen durchgeführt werden im tiefroten Bereich. Das heißt, die haben so eine kleine Anzahl an Operationen, dass man dadurch keine Kompetenz groß gewinnen kann. Wenn jemand zweimal im Jahr sozusagen eine Hirnoperation macht, dann würde ich sagen, bitte nicht, ja, bitte nicht, ja. Und das wird ignoriert. Die werden verpflichtet, das der Bevölkerung zu sagen. Die Bevölkerung weiß nicht, wo sie hingeht. Wer öfter in der Zeitung steht, Leserbriefe fördert, wo dann super, und das sind alle so lieb, ja, und zwischen einem lieben Arzt und einem guten Arzt, das muss nicht immer zusammenfallen, ja. Und die Leute können nicht entscheiden, ob jemand jetzt wirklich Spezialist ist und welches Krankenhaus die nötige Erfahrung mitbringt. Ein Beispiel, ein Freund von mir, der ist dann gleich verklagt worden von der Gemeinde Wien wegen Rufschädigung. Das ist, glaube ich, ganz vorn. Und da komme ich vielleicht ein bisschen auf Oberösterreich anzusprechen. Der hat untersucht, wie schaut es aus bei Herzoperationen an Säuglingen und Kindern. Wie hoch ist da die Todesrate intraoperativ oder gleich nachher? Ja? Und da kommt raus, wenn man es international anschaut, jene Zentren, die über 350 Herzen bei Säuglingen und Kindern operieren und vergleicht mit jenen, die weniger als 150 im Jahr, was ja auch nicht wenig ist, ja? Da haben die mit weniger als 150 Operationen das 60% mehr Sterberisiko wie die andere Gruppe. In der Neonatologie, also bei Frühgeborenen oft oder wirklich Neugeborenen, die unter 1,7 Kilogramm bei der Geburt wogen, bedürfen einer Intensivpflege, ja. Und jene Zentren, die mehr wie 100 solcher Kinder betreuen, verglichen mit jenen, die nur 25 im Jahr haben, da sage ich Ihnen, das ist die Mehrheit, haben die mit weniger wie 25 Betreuungen um 70% höheres Sterberisiko. Und dann sagt die Politik, wir stellen euch das krank, also wohnortnahe Versorgung, wir kommen zur Bevölkerung. Das sind teilweise potemkinsche Dörfer. Ja? Da können die dort tätigen nichts dafür. In Innsbruck ein Beispiel, ist ein Kinderherzchirurg berufen worden und er hat dann nach einem Jahr gekündigt, die Zeitungen voll Skandal, unsere Tiroler Kinder müssen jetzt nach Linz und nach Wien oder nach München gehen. Das steht uns zu und er hat eine Operationsfrequenz, die, wenn man es jetzt übers Jahr berechnet, dass er alle zwei Wochen ein Kind operiert hat. Das geht nicht am Herzen, das geht nicht. Und er ist recht, dass er gegangen ist, weil sonst verlernt er alles, was er einmal gekonnt hat. Und da halten uns die Politikerinnen und Politiker teilweise zum Narren, weil sie die Ergebnisse nicht rausrücken. Struma-Operationen können bedeutende Risiken haben, wenn die Parathyroidea, das ist die Nebenschilddrüsenkörper, wo die ganzen Hormone erzeugt werden, damit rausgeschnitten werden, was passieren kann, ja, dann ist es auch, ja, in Salzburg war es so, dass ein Freund von mir in Wien österreichweit eine Untersuchung gemacht hat über Sterberaten bei Gallenblasenoperationen. Sie können sich vorstellen, die sind sehr gering, sehr gering. Aber wenn die mal, aha, da hat jetzt wahrscheinlich jemand zugehört, eine Landesrätin. Und in Deutschland werden die Sachen publiziert und nicht jetzt, um andere runterzudrücken. Man sagt einfach, wer hat bei diesen Diagnosen die meiste Kompetenz, weil die Zahl sehr viel ausmacht. Ja? Weil jede Operation hat ein statistisches Risiko, das kann man ermitteln, das muss man dem Patienten sagen. Aber das wenn das statistische Risiko deutlich überschritten wird, muss man schauen, warum. Bei den Gallenblasenoperationen haben die Krankenhäuser ihre Chirurgen nicht nach Wien fahren lassen zu der Versammlung, weil sie gesagt haben, sie müssen ihnen die Reise zahlen. Ich meine, da hört sich in Österreich also jeder Witz auf. Und ich finde, da müsste die Bevölkerung informiert werden. Ich habe auch in Salzburg meine Kämpfe gehabt. Die Grünen waren nicht begeistert zu informieren, wo Qualität ist und wo nicht. Ja. Jedes Spital ist aufgefordert, eine Gesundheitsreform nach der Rauch-Kallert, sie hat sie ins Leben gerufen, hier neue Maßstäbe zu setzen und eben Statistiken zu kriegen. Salzburg war sehr gut in der Frequenz von gefährlichen Krankenhauskeimen, die teilweise sehr schwer antibiotisch zu therapieren sind und auch weltweit, glaube ich, 12 Millionen Todesfälle auf jeden Fall im Jahr weltweit. Ja. Ist jetzt auch keine Riesenzahl, aber 12 Millionen sind 12 Millionen. Da hat Salzburg sehr gute Ergebnisse gehabt und man hat mich gebeten, ob ich nicht mit denen einmal auch was Positives sage und alles. Ja. Und sie loben, ich sage ja gern, aber ich kann Salzburg nur loben, wenn ich weiß, was die anderen für Ergebnisse haben. Von 230 Krankenanstalten in Österreich haben 20 eine Statistik über diese Keime. 20. Ja. Und da sagen wir, jeder Politiker müsste sagen, liebe Freunde, das geht nicht, ihr müsst die machen. Und dann regen sie wieder die Landeshauptleute auf, und sagen, warum sollen das jetzt noch eine bürokratische Belastung noch? Aber gewisse Standards sind international und da soll Österreich nicht sich genieren, wenn man da nachhängt. Ich komme jetzt ein bisschen zu Kindergesundheit, die ein Stiefkind in Österreich ist. Ganz explizit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da gibt es in ganz Westösterreich, glaube ich, 2 Kassenärztinnen für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja. In Wien hat man aufgestockt um 3, und es liegt noch nicht einmal 50% der von der WHO geforderten Fachärztinnenposten sind da. Niederösterreich hat auch brav aufgestockt, aber reicht nicht einmal 50% der geforderten Anzahl. Das heißt, ich habe das mal zur Sprache gebracht dort. Und da war es so, ja, das ist ja sehr edel von Ihnen, Herr Doktor oder Professor oder Herr Grüne, weil das ist mir ja wurscht. Ja. Das ist schon richtig, aber Sie müssen verstehen, was sagen dann die Länder? Und wir haben da wieder einen Krieg mit den Ländern. Also dieser Föderalismus, ich sage jetzt Lederhosenpolitik, ist der größte kostentreibende Faktor im Gesundheitssystem. Ja. Weil diese Kinder haben teilweise Wartezeiten von über einem Jahr, bis sie zur Behandlung kommen. Vielfach werden keine Diagnosen gestellt, weil in der Peripherie, das kann man auch von keinem Landarzt verlangen, gewisse seltene Erkrankungen einfach nicht wahrgenommen werden. Und es gibt seltene Erkrankungen, die sieht ein Arzt im ganzen Leben nie. Da müsste man eben solche Kompetenzzentren schaffen, wollte die Kinder dann einen weiteren Weg haben, aber jede Eltern müssten zufrieden sein, dorthin zu kommen, wo man ihrem Kind hilft, bevor man es 10-mal im Kreis schickt und dann zu irgendeinem Wunderheiler nach Deutschland pilgert. Ja, das gibt's auch. Ja. Jetzt, wenn es wirkliche Wunder sind, Respekt, aber die meisten sind es nicht. Ja. Und diese Kinder im stationären Bereich fehlen ungefähr 60% der notwendigen Betten zur Akutbehandlung in den Kliniken. Es warten Kinder so bis zu einem Jahr und dadurch verschleppt man diese Erkrankung und die Therapie sehr, sehr weit. Das chronifiziert meistens das psychische Leiden oder die Entwicklungsstörung bei geschädigten Kindern durch die Geburt wegen Sauerstoffmangel und so weiter. Und die kommen dann in Pflege, schaffen die Schule nicht, sind arbeitslos, brauchen Pflege. Und da wird Ihnen das vorgerechnet, dass diese Investitionen, mehr Kinderpsychiaterinnen zur Verfügung zu stellen, mehr Betten in den entsprechenden Krankenanstalten, sie langfristig rentiert. Ihr weniger Ungebildete, die schaffen dann alles, machen die Schule fertig, ist nicht 100%, aber viel mehr, kriegen einen Arbeitsplatz, sind nicht pflegebedürftig, bedürfen nicht einer ständigen Betreuung bis ins hohe Alter. Das heißt, die Politik rechnet eigentlich nur bei Spareffekten. Was sehen wir morgen? Was kann ich morgen den Leuten erzählen, was wir jetzt alles wieder auf die Beine gestellt haben? Was aber in 4-5 Jahren ist, völlig uninteressant. Das Gleiche, das betrifft das höhere Alter genauso wie auch erschreckend jetzt durch den ganzen Pillenskandal auch junge Frauen. Gehirnschläge, also Trompen oder Embolie im Gehirn durch Pille oder was weiß ich, sonst noch alles, gibt es mehrere Gründe. Ja. Da braucht es eine Neurorehab dann. Die akute Rehab in Österreich ist 1A, muss man wirklich sagen, 1A. Kann man sich überall hinstellen. Aber dann werden vielfach die Leute ins Nirvana geschickt, landen dann irgendwo in Tirol, im Ötztal oder im Außerfern, wo vielleicht ein einziger Neurologe ist, aber nicht andere Gesundheitsberufe. Ich bin der Meinung, zur Betreuung gibt es eine Studie von Schädel-Hirn-Unfällen, also Traumata, nach Mopedunfällen, Motorradunfällen, Arbeitsunfällen, ja, und Schlaganfälle. Und da haben sie auch gesagt, na super, die Idee ist sehr toll, das, aber wir haben kein Geld. Ja. Was wird aber, wenn die jetzt nicht in der Rehabilitation sind? Die werden zu 80% Pflegefälle, können nicht zurück in die Arbeit, kriegen keinen Posten mehr. Und das kostet dem Staat wesentlich mehr, als wenn man da ein paar Kompetenzzentren macht, auch am Land, wo Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen, Sozialarbeiterinnen und Ärzte in einem oder Ärztinnen in einem Team arbeiten. Die Medizin ist sehr hierarchisch und die wichtigen Gesundheitsberufe wie Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen, Logopädinnen, die haben in, glaube ich, 7 Bundesländern keinen Vertrag mit den Kassen. Keinen. Und wo wir das kritisiert haben, die Kassen gesagt, ja, da müssen halt die Eltern ansuchen. Ja? Und das sind dann so Sachen, da müssen die Eltern ansuchen. Wer kann das besser? Akademiker, Leute mit Matura. Bei anderen, ich habe für meinen Vater mal einen Pflegegeldantrag gestellt. Ich bin aufs Bundessozialamt gegangen und habe gesagt, bitte helfen Sie mir das ausfüllen, ich kenne mich da nicht aus. Ja, wirklich. Ja. Das heißt, viele haben dann so eine Scheu und gehen dann wieder heim. Da gibt's ganz, wo wir draufkommen, bin also unerhörte Sachen, dass die Kassen teilweise nicht wissen, wie viele Kinder mit Entwicklungsstörungen und psychischen Ereignissen in Behandlung sind, wie viel Psychotherapie bezahlt wird, wie viel Logopädie, wir haben aus 3 Bundesländern keine Antwort bekommen, 0. Ja? Und wenn man bitte die Jugendlichen aufzuteilen, unter 14, über 18, dann können das überhaupt die Hälfte der Bundesländer nicht. Aber mit Hilfe von wirklich ganz tapferen Kinderärzten, die sogar einen Verein gegründet haben, politische Kindermedizin, politisch heißt es nicht grün, sondern wach und revolutionär, sage ich jetzt mal, fürs Gesundheitssystem, sind wir draufgekommen, dass Deutschland pro Kopf eines Kindes das 6- bis 10-fache ausgibt, bei diesen Erkrankungen, Entwicklungsstörungen und Psych, 6- bis 10-fache wie Österreich. Und zwar nicht als Zuschüsse, und zwar nicht nur bis zum 14., sondern bis 18. Lebensjahr voll bezahlt. In Österreich gibt es die Psychotherapiezuschüsse von 21,9 Euro. Da finde ich, es kann höchstens einen Theologen, der Psychotherapeut ist, der das macht, ja. Aber das sind Sachen, die ein Wahnsinn sind. Deutschland, es dreht pro Kopf, also nicht pro Land. Und das ist so völlig, die Krankheitsrisiken sind in Deutschland gleich wie in Österreich. Da gibt es jetzt nicht mehr entwicklungsgestörte Kinder prozentual, ja, als wie in Österreich. Also 9-mal so viel. Jetzt bin ich bei Oberösterreich. Die Oberösterreichische Krankenkasse ist auch noch für sie, was so politisch ist, meiner Meinung nach, so in der Theorie okay, sage ich, ja, aber ich komme jetzt zu den Kindern nochmal, wo ist das jetzt wieder? Ich möchte ja auch nichts Falsches sagen, weil das ist so. Ja. Psychotherapie pro Versicherten bis zum 8. Lebensjahr. Gibt Deutschland 17,9 Euro aus pro Kopf, ja? Burgenländische Gebietskrankenkasse 1,2, Wiener Gebietskrankenkasse 5,6, Niederösterreich 2,5 Euro, Steiermark 3,7, Oberösterreich 1,6. Ja, der Rest müsste entweder nach Wien fahren, aber das geht nicht, weil die sagen, bitteschön, ihr seid ja doch versichert. Und die Solidarität, die sich Kassen zum Prinzip gemacht haben, gilt nur mit einer Ausnahme. Ja, und die ist Solidarität unter den Kassen, die gibt's nicht. Ja, da gibt's eine Regel, eine Transferregel. Erstens, wenn in Wien Fremdleistungen erbracht werden, Patientenwanderungen, das wird das nicht ausmachen. Aber es gibt eine gewisse Solidarität, weil Oberösterreich einen Vorteil hat. Ja? Ich rede jetzt über die Gebietskrankenkassen. Oberösterreich hat österreichweit relativ eine geringe Arbeitslosigkeit, hat nicht so viel touristische Saisoniers, ja, hat nicht so viel Single-Haushalte oder Arbeitslose wie Wien. Und die fängt ja alle die Gebietskrankenkasse auf. Ja. Und der Gebietskrankenkasse hat die Bundesregierung medizinfremde Leistungen auferlegt bei Gesetz, allen Gebietskrankenkassen, die 3,1 Milliarden Euro ausmachen. Mutterschutz, Kinderbetreuung, Arbeitslosenversicherung, noch was. Das hat auch die Karenzzeit der Mütter, wo die bezahlt werden. Eine Geburt ist ja keine Erkrankung, ja, außer es gibt Komplikationen. Das heißt, es zahlt alles die Krankenkasse. Ja. Und diese Leistung, sagt der Verfassungsrechtler Heinz Mayer, der auch noch für sich schon ein Leuchtfigur, je nachdem, wie man sieht, aber scheinbar der wifferen Köpfe ist, sagt, das ist verfassungswidrig. Ja. Die Beamtenversicherung hat geschluckt die ganzen Universitätsbediensteten, ja, die jetzt keine Beamten sind, sondern privat. Ja. Die Universitäten haben immer weniger Beamte, es läuft aus, das Modell, es sind alles Privatdozenten, alles privat. Und haben aber höhere Einkommen, daher höhere Beiträge. Davon profitiert die Beamtenversicherung, die anderen bleiben alle in der Gebietskrankenkasse hängen, die sozusagen die schlechteste Klientel hat. Die meisten Arbeitslosen, Saisonarbeiter, ärmere Leute, die weniger verdienen. Und die Defizite der Kassen, um die mal ein bisschen in Schutz zu nehmen, sind ja auch teilweise Schlitzohren dabei, muss ich schon sagen. Ja, aber die Defizite der Kassen ergeben sich dadurch, dass ihre Einnahmen erodiert sind, also die Einnahmen sind zurückgegangen. Die Kassen geben etwas mehr aus pro Jahr wie das Bruttoinlandsprodukt, also der Wohlstand des Staates und der Wirtschaft. Sollte, ein bisschen mehr ist schon okay für die Leute, aber mehr soll's, also viel mehr wäre schwierig, muss ich sagen. Aber die Gehälter der Leute sind nicht so gestiegen wie der Reichtum der Republik und der Wirtschaft, ja. Die Gehälter sind da weit zurückgeblieben. Das heißt, der Reichtum, den Österreich gehabt hat oder immer noch, rangieren wir schon relativ vorne, also auf jeden Fall unter den ersten 10, einmal 6 und einmal 7, ja, wird nicht an die Bevölkerung weitergegeben und daher haben die Defizite. Ja. Und da war man gnadenlos, hat man vom Wirbelpuls der Direktoren geredet, was alles ein Blödsinn ist. Jetzt komme ich noch. Ich möchte es nicht zu lang reden. Die Prävention. Österreich gibt von allen EU-Ländern am wenigsten für Prävention aus, also ein bisschen über 1% der gesamten Gesundheitskosten gehen in die Prävention. Ja. Die Grünen waren immer Freunde der Betreiber von Prävention. Nun, man muss natürlich schon etwas sagen. Ja. Also, Prävention wirkt, wenn man es machen will, ja, nicht von heute auf morgen. ich kann nicht sagen, jetzt lebe ich mal einen Monat gesund und dann alles in Butter. Ja, und der Staat merkt, es wird alles billiger. Die Raquel hat ja vorgeschlagen, statt Lift fahren, Stiegen steigen. Und ich habe gesagt, ja, ist okay, ja. Aber da musst du 10, 15, 20 Jahre Stiegen steigen, bis dann was rauskommt, ne? Und das erwartet die Politik auch nicht. Österreich wollte ein großes Präventionsgesetz machen. Und ich war mit diesem Sektionschef, bin mit dem befreundet, der schwer okay ist, also im Gesundheitsministerium. Nach dem Vorbild Deutschlands, so wie man es in Deutschland angeschaut, ist ein Präventionsgesetz mit, ich glaube, an die 200 Seiten, also ein Wahnsinn, ja. Und was war und wo und wie viel und welche Gruppen und welche Diagnosen, ja. Und dann ist man draufgekommen, glaube ich, das hat keine 2-3 Monate gedauert, sind sie draufgekommen, wenn man so ein Gesetz macht, das sprengt alle Kosten und das Gesetz war dann weg. Weg. Ja. Weil die gesagt, ja, nähern wir uns halt stufenweise, fangen wir mal klein an und steigern das halt langsam bis zu einem geplanten Ziel. Es ist einfach nicht gekommen. Und das muss man schon auch sehen. Dann bei den Grünen, die ich jetzt nicht kritisiere, gibt's verglichen mit anderen Parteien relativ viele Impfgegnerinnen und Impfgegner. Einige davon militant. Auch es gibt Ärzte, die militante Gegner sind. Die Madeleine Petrovic, die ich immer gemocht habe, und ich habe mich mit ihr sehr gut verstanden, hat wirklich sage und schreibe oder höre, behauptet, dass in Afrika mehr Kinder an den Impfungen sterben als wie in den Erkrankungen. Da muss ich sagen, das ist der nackte Wahnsinn. Ja. Südamerika und Nordamerika zusammen haben weniger Massenfälle als wie Österreich. Weil jedes Kind vor dem Kindergarten, vor der Schule ist geimpft. Und wo in Österreich mal irgendein, was war das, Europafußballmeisterschaft oder irgendwas, hat es Warnungen in Bolivien und in Südamerika gegeben, dass Österreich sehr massengefährdet ist, weil gerade Durchimpfung da ist und so weiter. Ja. Und viele Impfungen sind leider teuer und die können sich auch nur Wohlhabende leisten. Und die bezahlten Impfungen mag man meistens noch was dazu zahlen. Wenn es drauf kommt, bei Frauen über 56 ist es so, wenn die gehören zu einer Risikogruppe, der Älteren ist ja schon ungut ab 56. Der reiferen Frauen und Männer haben ein höheres Risiko durch an Infekten, Pneumonie, Meningokokken und so weiter. Und wenn dies und die Risikogruppen hat die Politik natürlich immer möglichst eng definiert, damit sie nicht viel gratis machen muss. Die müssten, um die notwendigen Impfungen zu kriegen, 600 Euro hinlegen. Und wer kann das? Jetzt rede ich gar nicht nur von Alleinerzieherinnen oder Rentnerinnen. Das können viele nicht. Ja? Und wenn man mehrere Kinder hat, muss da alles oder viel dann selber zahlen, weil man so abwartend war in der Bewilligung neuer und guter Impfstoffe. Man weiß, Sie wissen ja, Meningitis kann manchmal zu einer Gehirnentzündung, nicht nur Hautentzündung, sondern Gehirnentzündung führen. Und so Meningokokken lösen das aus. Und ich weiß die Statistik nicht genau, aber die sind also mindestens zu 40, wenn nicht zu 50% tödlich. Die sterben binnen einen oder zwei Tagen, wenn man da nicht rechtzeitig dran ist. Ja. Und da hat man die Risikogruppen so eng gemacht, dass dafür Rotaviren, das sind Viren, die machen Brechdurchfall. An Rotaviren ist, glaube ich, seit 10 Jahren kein einziger Mensch, kein einziger Säugling gestorben, die hat man gratis gemacht, da fragst du dann schon, ja. Ja. Das ist feiner, wenn ein Kind den Durchfall nicht hat, das ist ja alles, aber es gibt keine Todesfälle und da fragt man sich, was die Politik da manchmal anstellt, ist skurril. Aber was vielleicht noch wichtig ist, viele meinen, je mehr man für die Gesundheit ausgibt, desto gesünder sind die Leute oder desto besser ist die Lebenserwartung. Das stimmt nicht ganz. Ja. Natürlich hat es einen positiven Sinn, wenn genügend Geld im Gesundheitssektor da ist und bestimmte Sachen, die bis jetzt nicht gemacht wurden oder nur halbherzig, dass die finanziert werden. Aber zum Beispiel Österreich liegt, glaube ich, so an fast dritter Stelle, sagen wir, vierter, fünfter Stelle an den Gesundheitsausgaben, an den öffentlichen. Ja. Und die Lebenserwartung in Österreich ist teilweise niedriger wie in Ländern, die weniger ausgeben. Ja. In der Lebenserwartung liegt Österreich so im Schnittfeld der im Durchschnitt der Industrienationen. Aber wenn misst man die behinderungsfreien Lebensjahre, wo ich ohne chronische Erkrankung, ohne Handicaps, ohne Krücken oder Knieprothesen, es war eine furchtbare falsche Fehlleistung. Brauche ich vielleicht selber. Aber wenn man die rechnet, liegt Österreich von 28 EU-Staaten, das ist die ehemalige, 28 Staaten in der EU, an 20. Stelle, also ziemlich weit hinten. Ja. Und da muss was getan werden und da ist halt die Kindergesundheit sehr wichtig, weil wenn sie das mal festfrisst, Gewohnheiten und so weiter, dann wird die Sache nur teurer. Und ich habe natürlich mit der Berechnung, das unterste Fünftel hat das doppelte Sterberisiko wie das obere, das publiziert in wissenschaftlichen Zeitungen, nicht in der Bild-Zeitung oder in der Krone, ja, also in angesehenen internationalen Zeitschriften, hat man gesagt, die weniger Gebildeten, die saufen halt, die rauchen halt, sind alle adipös und so. Manchmal ist der Alkohol der letzte Halm, an den sich ein Mensch halten kann, das muss man vielleicht sich mal anschauen, wie das wirklich ist. Aber da hat man dann gesagt, okay, denen zeigen wir es. Jetzt rechnen wir die alle weg, tun wir die Adipösen raus, die Alkoholkranken, die Raucher und die Fettleibigen und schauen uns den Rest an. Dann war das Sterberisiko nicht doppelt so hoch, sondern 70% höher. Also es hängt schon sehr viel auch ab, wie groß der Unterschied zwischen Arm und Reich ist. Ärmere Staaten, wo die Reichen nicht 10-mal mehr verdienen wie ein Normalbürger oder bei uns 30-mal so viel oder sowas, ja, ist diese psychische Schmach oder dieses Anstarren nach oben und das Verzweifeltsein, die Ohnmacht, die ich habe, weil ich mich nicht wehren kann, nicht so groß und das ist auch an und für sich gesundheitsfördernd, wenn man sich aufgehoben fühlt und sozusagen nicht neben Luxusjachten die Lebensmittel oder Biotonnen ausräumen muss und so weiter. Also das, da wäre noch viel zu tun. Also was, gut. Ja, und was mich ärgert, dass man sich nicht anschaut, wie sind die Ergebnisse nach bestimmten oder in bestimmten Krankheitsfällen. In der Onkologie kenne ich mich halbwegs aus, da hat sich Salzburg in letzter Zeit fast ans AKH mindestens angelehnt. Ja. Und ist die Sterberate, glaube ich, um 10% gesunken, auch längere Zeiten. Und bei den anderen kriegst du keine Daten. Jetzt haben die verlangt, sie möchten einen onkologischen Beirat im Ministerium, der schauen soll, wie ist die Onkologie in den einzelnen Bundesländern aufgestellt, wie schaut's aus mit Palliativbetten und Hospiz. Ich meine, nicht alles, was Krebs heißt oder ist, muss gleich Palliativ und Hospiz heißen, muss man dazu sagen. Heutzutage überleben locker, wenn man alle Krebsarten zusammennimmt, 50% der Leute und wahrscheinlich 10-20% ein deutlich verlängertes Leben. Also Krebs heißt nicht tot, das muss man viel öfter sagen. Man stoßt halt auf die Toten leichter als wie auf die Lebenden, weil ja, es überall so. Ja. Und da macht es das Ministerium und die fragen dann nach, können wir die Zahlen haben, weil wir möchten ja uns danach richten oder schauen, was wir besser machen können. Sie geben sie nicht her. Also das ist der nächste Ding in meinem Schädel. Da muss man was tun oder ich muss mit denen reden oder anrufen. Also solche Daten braucht man. Mir ist es gegangen bei der Palliativmedizin. Ich habe 3 Jahre gebraucht, um die SPÖ, ÖVP und die Freiheitlichen diesem Thema Palliativ- und Hospizmedizin sozusagen, also 3 Jahre jetzt braucht für einen gemeinsamen Allparteienbeschluss. Und der war mein Antrag, es muss eine Bundes- und Länderarbeitsgruppe den Ist-Stand der Palliativmedizin, den Ist-Stand der Palliativbetten, der mobilen Dienste, der Tageshospizversorgung oder rein Nachtmedizinversorgung sich anschauen und dann nach internationalem Maßstab ein Soll, der Unterschied zwischen Ist und Soll. Das war fertig und ich mich wahnsinnig freut und dann rufe ich an, jetzt ist die Studie fertig, jetzt möchte ich es halt gern haben. Ich habe sie da initiiert. Hat wieder 2 Monate gebraucht, bis ich es gekriegt habe. Ne? Und heute sind wir in einem Defizit, immer noch mindestens 40% des Sollzustandes sind nicht erreicht. Wo man am nähersten am Sollzustand ist, ist in der privaten Pflege und ehrenamtlichen Pflege zu Hause oder auch im Hospiz, wo es die Leute gratis machen. Das heißt viel. Das wird alles privatisiert, ja, und alte und sterbenskranke Leute fallen dann oft, switchen von der Krankenkasse in die Sozialversicherung. Bei Kindern haben wir aber vielfach Antworten gekriegt auf kritische Fragen. Das ist keine medizinisches Leiden, weil keine Heilmöglichkeit. Also alles, was nicht geheilt werden kann, ist für die, gehört ins Sozialwesen. Jetzt habe ich denen gesagt, der Herzinfarkt, wenn ich da eine Narbe habe, die Narbe bleibt mir mein ganzes Leben lang. Wenn ich Diabetiker bin, bin ich das mein ganzes Leben lang, außer ich kriege und stoße nicht ab eine Bauchspeicheldrüsenspende. Ja. Und da gibt es viele Erkrankungen. Asthma wird bei vielen Leuten nie vergehen, aber kann ich nur sagen, jetzt ist der Soziallandesrat dafür zuständig. Bei Kindern ist es einfach impertinent. Ja. Heilen ist der Idealfall, auch in der Medizin. Viele haben ja noch ihre Defekte. Ja. Und werden trotzdem in Krankenhäusern behandelt und müssen nicht zum Soziallandesrat oder Rätin marschieren. Und da sollte man sich wirklich Gedanken machen. Je mehr Grüne jetzt natürlich in Landesregierungen kommen, desto braver werden sie in manchen Dingen. Ich sehe es auch in Tirol. Ja, da will man den starken Partner nicht zu sehr vergrämen. Und Innsbruck will jetzt eine 10 Kilometer von Innsbruck, große Medizinuni, soll jetzt eine Privatuni des Landes errichtet werden, was der völlige Wahnsinn ist, der völlige Wahnsinn. Die haben keine Anatomie, keine Biochemie, keine Pathologie, das müsste alles dann Innsbruck machen und sie bilden die Leute aus, dafür weniger Wissenschaft und die sollen alle Landärzte werden. Früher hat man gesagt, Barfußärzte in China, sowas soll es in Österreich nicht geben. Ja, also da müssten auch regional einfach die Alarmglocken läuten und man darf sie, die Patienten dürfen sich alles gefallen lassen. Und die Befragungen, Österreich hat das beste Gesundheitssystem, kommt durch eine Briefkastenbefragung. Da hat jeder was einhauen können auf den Stationen. Ja. Und wer haut auf der Station was rein und kritisiert die Schwestern und Ärzte, wo gar nicht sicher weiß, ob die nächste schon im Briefkasten den Zettel rausholt. Ne? Das kannst du alles vergessen. Das sind keine wahren Sachen. Ja. Und da fehlt es an Studien, die müsste man immer verlangen. Und weil, glaube ich, nur mit Studien und klaren Daten und Fakten kann man meiner Meinung nach eine gescheite Gesundheitspolitik machen, nicht aus dem Bauch heraus oder so. Das funktioniert nicht. Jetzt höre ich auf, das war eh schon ewig. Ja. Also ich wäre froh, wenn Sie einfach fragen, wenn ich weiß nicht alles, das müssen Sie sich bewusst sein, aber vielleicht wird es dann spannender, weil eine reine Lesung, das wollte ich eh nicht machen, das ist dann ein bisschen Urfahrt. Ne?
Nachdem das aufgezeichnet wird, würde ich bitten, dass ins Mikro sprecht, ja.
Eine Frage von mir, Zusammenhang Bedarf an Kinderpsychiatrie, Psychotherapie und Prävention. Warum brauchen so viele Kinder psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung? Was ist los? Im Zusammenhang mit Prävention wird irgendwie geschaut, warum die Kinder so bedürftig werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Prävention und Diagnosen sollten ja möglichst früh beginnen. Ja. Das heißt, das geht jetzt sogar in die Thematik rein, Kindergartenpädagoginnenausbildung. Ich sehe überhaupt nicht ein, bei Kindergartenkindern, auf die soll man am besten schauen. Ja. Und dass die dann deutlich weniger verdienen wie eine Volksschullehrerin, die eine schwierigere Aufgabe hat wie einer, der eine Matura-Klasse unterrichtet, ja, und dann, also, man kann bei jungen Kindern mehr zerstören wie bei älteren, die dann schon sagen, der Lehrer, bitte, tauchen wir halt durch oder sowas und das lasse ich mir nicht gefallen. Und, ja. Das heißt, wenn die Kindergartenpädagoginnen eine zumindest Fachhochschulausbildung hätten, ja, würde es den Beruf aufwerten und da müssten sich auch im Unterrichtsfach Entwicklungsstörungen sein oder psychische Auffälligkeiten. In dem Buch schreibt ein Freund von mir, da kommen die Eltern und sagen, ja, der Martin ist jetzt schon 1,5 Jahre und der geht nicht richtig und so, aber der Papa war ja auch so ein Patscher, der ist auch nicht richtig gegangen und wir sitzen los. Sogar aus einem weiter verwandten Kreis ein Arzt schimpft dann mit seinem Buben, weil er nicht folgt und so weiter und kommt dann, wo der Bub 5 Jahre alt war, drauf, dass er von einem Ohr nichts hört. Ja? Und wenn es 2 Ohren sind, ist es mörderisch, weil Kinder können ja mit den Cochlea-Transplantaten, die ja geile Wunder wirken, die, wenn ich nichts höre, kann ich auch nicht reden. Das sind also taubstumm, gehört zusammen. Ja? Und was man da an Geld für Gebärdendolmetsch, die gibt's ja auch nur nicht wie Sand am Meer, sondern das Gegenteil. Man bräuchte 1000 Gebärdendolmetscher, damit die Gehörlosen und Stummen sich ausdrucken können. Was tun die in einem Krankenhaus? Was tun die, wenn die Rettung anrufen wollen? Ja, da gibt's ja schon so Computer, die das irgendwie, aber Sie haben recht, da müssen wir früh anfangen und dann ist schon ein Grund, dass die Armut oder die Familienverhältnisse, wo ja gezwungenermaßen die Frauen oft arbeiten müssen, ja, oder möglichst früh zur Arbeit gehen müssen, dass die Familie überhaupt leben kann, ja, wo beide im Stress sind, werden sie entlassen oder werden sie arbeitslos oder die Bank schickt jetzt wieder, was ich, 400 Leute in die Frührente, ja, das sind Stressfaktoren, die sind nicht über auf Kinder übertragen, ja, und es sind 10-15% der Kinder, die im Laufe der Kindheit so eine Entwicklungsstörung zeigen. Manche sind, je früher du die erwischst, desto schneller sind die en gros, jetzt aber nur reparabel und der Rest bleibt dann. Es kommt durch die Spätdiagnosen und die Zahlen stimmen eigentlich mit internationalen Vergleichen überein. Seit 1990 bis heute hat sich die Zahl der Krankentage im stationären Bereich vom psychisch Kranken verdreifacht. Es kommt auch daher, wenn man eine bessere Diagnostik hat. Und ich sage, der hat jetzt einen Tick oder hat einen Rappel oder der kann nicht ruhig sitzen. Da schaut man halt schon ein bisschen genauer drauf. Gott sei Dank. Ja. Und kann vieles wieder ein bisschen auf Schiene legen. Ja. Aber, und der Psychopharmaka-Verbrauch oder die Kosten, die für Psychopharmaka inklusive Kinder bezahlt werden, ich habe es irgendwo drinnen, ist ja für Influenz fest das Vierfache von den Kosten, die für Psychotherapie ausgegeben wird. Die Psychotherapie deckt die von den Kassen unterstützte, also mit Zuschüssen oder teilweise besser bezahlte, sind aber nur wenige Kassen. Psychotherapie deckt nur ungefähr 70% des Bedarfs in Österreich. Also psychisch Kranke sind diskriminiert.
Ja, ich möchte ganz kurz anhängen. Diagnosemöglichkeit, Beratungsmöglichkeit für Jugendliche, für Kinder schon ganz bald. Wir waren jetzt in München in einem Zentrum. Es gibt in Deutschland mehrere, leider auch nicht flächendeckend, sozialpädiatrische Zentren, ja, wo genau das passiert, was du jetzt gerade angesprochen hast, Kurt, wo man einfach im Gemeinsamen, also fächerübergreifend schaut, was braucht das Kind, was ist und warum sind die Umstände so oder was kann man auch im System verändern. Also das, was wir eigentlich irgendwie gelernt haben, dass man das System immer angreift. Ich möchte aber bei ein paar anderen Sachen, die du angesprochen hast, noch einmal einhaken, gerade auch bei der Kinderreha oder Kinderpsychiatrie fehlen uns natürlich teilweise die Ärzte, weil die Ausbildungskriterien immer weniger werden. Also wir haben auch immer weniger Zentren, wo man dann auch die Leute gut ausbilden können. Also das ist immer so ein Teufelskreis, der ein bisschen sich bewegt. Aber jetzt sehen wir, dass einfach Stellen, die ausgeschrieben sind, auch in der GESPAG, also in den oberösterreichischen öffentlichen Krankenhäusern, nicht zu besetzen sind, auch Ausbildungsstellen nicht, weil teilweise auch die Vorgaben vom Bund beziehungsweise von der Fachgesellschaft sehr hoch sind und daher die Ausbildungsbereiche nicht so gut sind. Ich möchte einen Punkt noch ansprechen, weil das auch, vielleicht ist das andere Ende, oder der andere Teil im Leben, einen positiven Aspekt des Föderalismus. Du bist ein sehr kritischer in diesem Bereich zum Föderalismus, gerade auch im Gesundheitssystem, wenn man gewartet hat, bis dass man das alles kriegt, was der Bund versprochen hat, Präventionsgesetz und so weiter, oder die ganze Palliativ- und Hospizgeschichte, da konnten wir doch schon in den letzten Jahren einiges in Oberösterreich bewegen. Es gibt schon sehr lange in Oberösterreich und auch in anderen Bundesländern Gesundheitsziele, die einer Präventionsgesetz schon sehr nahe kommen, mit definierten Zielen, mit definierten zu evaluierenden auch Zielen, wo es auch Forschung gibt dazu. Also schon auch Vorgaben, die einfach möglich sind, was man da von Landesseite mit den entsprechenden Berufen das auch machen kann. Und gerade auch bei der Palliativ- und Hospiz, und das ist angesprochen, wie wichtig das ist, dass man es außerhalb vom ehrenamtlichen Hospizteam auch noch macht. Also die Ausstattung der Krankenhäuser mit Palliativabteilungen beziehungsweise mit mobilen Hospizdiensten. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man versucht hat, auch finanziell abzusichern, ausgehend von Vöcklabruck, von einem Arzt, fällt mir der Name nicht ein, der da mobile Teams aufgestellt hat, die einfach dann auch in die Betreuung kommen, und vor allem auch Hospizteams, die dann wirklich qualitativ auch gut betreuen, vielleicht die, was daheim bleiben und nicht nur im Krankenhaus sind. Also da gibt es schon Möglichkeiten, die man auch gestalten kann, aber natürlich in vielen Ecken und Enden fehlt es, und es kommt jetzt ja oft aufs Geld, wie du schon angesprochen hast. Und man schaut nicht, wie effiziente Mittel nämlich langfristig eingesetzt sind, dass man sagt, was gebe ich in die Prävention rein und was für Ersparnisse habe ich dann. Aber es gibt schon Möglichkeiten, auch die man dann nutzen kann als Landespolitik, das zu gestalten.
Ja, darf ich das gleich beantworten? Ich meine, du hast schon recht, es gibt zu wenig Ausbildungsstellen. Ja? In der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch physikalische Medizin, das sind auch Strahlentherapie und so weiter. Aber in Oberösterreich es schafft, eine medizinische Fakultät zu kriegen, könnte es Oberösterreich auch schaffen, Wege zu finden, mehr Ausbildungsstellen zu machen. Und sonst kann man auch Leute ins Ausland schicken, wo es diese Stellen gibt. Und dass man vom Bund auf Geld wartet, der Rechnungshof kritisiert seit 30 Jahren, bei jeder Prüfung der Länder. Es gibt ein Bundesgeld an die Länder, dieses Fondsgeld. Ja. Das Fondsgeld soll in den Ländern für Reformen im Gesundheitswesen, vorwiegend im stationären Bereich, verwendet werden. 100% der Länder haben dieses Geld in die Minimierung der finanziellen Defizite ihrer Krankenhalt gesteckt, außer vielleicht Oberösterreich, wie ich gerade sehe. Ja. Ja, genau, aber da wäre fein, vielleicht kannst du da etwas beitragen, dass man dann auch diese Projekte mal sieht, was da rauskommen ist. Wenn ich nicht weiß, was da rauskommen ist, kann ich natürlich sagen, ja, was soll ich denn tun, ich weiß ja nicht, was die Sache ist. Da müsste man drauf schauen. Ja.
Ich muss nur nachholen, herzlich willkommen, Ulrike Schwarz, Gesundheitssprecherin der Grünen im Landtag. Ja. Ergänzung. Ich wollte mich aber auch noch zu Wort melden, und zwar, ich bin da auch in die Flüchtlingsbetreuung irgendwie hineingeraten, ja, und lese immer mit Interesse, wie wichtig es ist, traumatisierte Flüchtlinge also psychiatrisch zu behandeln. Ich merke nicht, wer da das in die Hand nehmen würde. Ja. Also das wäre im besten Fall, wenn sie Grippe haben, einen praktischen Arzt, ja. Dann hat es sich, ja. Außer es gibt beherzte Ehrenamtliche, die irgendwen bei der Hand nehmen und irgendwo hinbringen. Ja. Abgesehen davon, dass also Psychiater, die eine Kasse haben, also nicht leicht zu finden sind. Ja, also das fällt mir jetzt auf. Das Zweite, was mir eingefallen ist während deinem Vortrag. Ja. Wenn man schon vom niedergelassenen Bereich spricht, ich habe ein paar Enkelkinder, ich weiß, wenn die am Wochenende krank sind, es gibt also keine Kinderärzte, die am Wochenende ordinieren oder ins Haus kommen, ja. Und wenn jetzt also eine, sagen wir mal, alleinstehende Mutter zwei Kinder hat und eins ist krank, ja, dann muss mit dem kranken Kind also in die Ambulanz fahren, ja, und dort stundenlang sitzen. Richtig, ja. Mit Fieber, ja. Also, ja.
dazu nehmen. Ja, ich schreibe es halt dabei auf. Migranten und so. Okay.
Sie haben vorhin erwähnt, die Patienten sollen sich nicht so viel gefallen lassen oder so ähnlich, haben Sie gesagt.
Ja.
Welche Tipps hätten Sie da konkret? Woran haben Sie da gedacht?
Ich meine, es gibt in Österreich eine Patientenanwaltschaft. Ja. Man muss es jetzt wieder sehen. Also ich bin jetzt kritisch, egal welches Bundesland. Ich würde es irgendwo anders auch sagen. Ja. Die Patientenanwältinnen, ja. Ich war mit einer sehr gut und die war super auf der Uniklinik Innsbruck und hat dem Anstaltswesen und den Direktoren gehörigen Dampf gemacht. Die ist es nicht mehr lang gewesen. Ja. Tiroler Land deswegen bestellt an eine neue Anwältin, die hat sich in der EU um Tourismus vorher gekümmert. Ja. Wenn man schaut, wie viel durchschnittliche Regressansprüche ausgeschüttet werden am Patienten, da gibt es zwischen Bundesländern Unterschiede um das Hundertfache. Ja. Das heißt, ich habe den Verdacht, aber natürlich ist schwer zu beweisen, man könnte mich jetzt klagen, aber ich sage halt immer einen Verdacht und sage, ich habe keinen Beweis, aber die Länder suchen sich keinen sehr kritischen Patientenanwalt aus. Das kann teuer zu stehen kommen. Ja. Genauso wie Betriebe sich nicht gerne einen Arbeitsmediziner einkaufen, der dann sagt, na, das ist nicht in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Ergibt die Sache. Auch Landessanitätsdirektoren fragen mir manchmal, ja, ich sag's nur, ja. Man darf drüber nachdenken. Jetzt, das ist das, weil mir ist aufgefallen, weil ich das Buch jetzt nochmal kurz durchblättert habe vorher, dass die Sterberate, oder Zahl der Totgeburten und Sterben, also nächsten 3 Monate nach Geburt, bei, da muss man auch sagen, Zuwanderern aus der Türkei etwa, glaube ich, 3- oder 4-mal so stark ist wie in Österreich. Die haben natürlich teilweise selber Schuld, ja, aber die haben natürlich Sprachbarrieren. In Wien gibt es eine Akashor-Gruppe, die versucht, für solche psychisch stigmatisierte Opfer der Flucht und der Vertreibung was aufzubauen, aber die betteln um jeden Groschen und so Vereine, die betteln müssen in Zeiten des Sparens, die sind wirklich verdammt arm dran. Verdammt arm. Ich habe mir gedacht, weil ich ja selber gesehen habe, da wird eine Putzfrau oder Aufräumerin, die Türkin ist, dann geholt, wenn ein Verkehrsunfall von einer Türkin kommt oder was weiß ich was alles und die muss dann übersetzen. Ich meine, sowas, ich habe dann gedacht, naja, bei Krankenhäusern mit, wo sie 600 Betten und so, sollte man zumindest die Rufbereitschaft 3-4 Sprachen haben und einen ganz großen, da ist eine eh schon am Ende ihrer Nerven, wenn sie das machen muss. Da kommen so viele Fehldiagnosen, die dem Staat wieder teuer kommen, ja, weil es einfach nicht richtig übersetzt ist. Und es gibt auch bei Gebärdensprache, es gibt einen eigenen Verein in Graz, die sie Gebärdensprache für Anträge, Bürokratie und Politik und Sozialwesen extra beschäftigt, das sind alles hochintelligenteste Frauen und Männer, ich würde das nicht erlernen. Ja? Die können simultan übersetzen, teilweise in Dialekten noch, ist ja in jedem Land wieder anders. Ja? Also das war jetzt, also du hast das mit den Migranten, da habe ich auch vom Ministerium eine glatte Absage gekriegt. So denken Sie nicht daran, dass man das verpflichtend macht, ab einer bestimmten Einheit oder Größe einer Einheit. Aber da müsste die Ärzte kommen vielleicht ein bisschen, was die Ärzte kommen, sagt immer, alles für den Patient zuerst. Und vielleicht erinnert man mal die Ärzte kommen, dass es auch für die Migranten gilt.
Vielleicht ist das eher ein konkretes Beispiel, wo ich anschließen möchte, weil ich bin sehr desillusioniert jetzt nach dem, was Sie so aus dem Gesundheitsbereich erzählen. Ich kenne den Gesundheitsbereich seit 30 Jahren und bin jetzt in der Selbstständigkeit als Psychotherapeutin, weil als Psychologin würde ich nichts verdienen, gelandet und als Psychotherapeutin halt auch unter die Bedingungen, wie erwähnt, ja, also seit 25 Jahren Gebietskrankenkassezuschuss für Psychotherapie 21,80 oder 90 vielleicht. Ja, ja. Das habe ich übersehen. Ja, es geht um 10 Cent, aber nur mal das mit den Flüchtlingen, ja. Also, ich habe immer wieder auch die Erfahrung gemacht, dass in letzter Konsequenz, so wie Sie jetzt gesagt haben, ja, also es gibt Studien, ja, man weiß, ja, und sehenden Auges schaut man dann weg, ja, was mit Menschen, ja, die in einer Not, in einer Krankheit stehen, und das war mit Flüchtlingen vor 10 Jahren über die Volkshilfe, ja, 5 Jahre lang ist gut gegangen, aber nach 5 Jahren ist der Geldhahn abgedreht worden. Und ich bin sehr weit gegangen. Bis zum Professor Otto Meyer, wunderbar, ja, aber niemand hat ein Einsehen gehabt, ja. Der Otto Meyer war zuständig, Universitätsprofessor, ja, eine Autorität seinesgleichen, ja. Unglaublich, ja, also Volkshilfe überhaupt keine Chance, wo ich dann den Vergleich gebracht habe. Also machen wir es auch so, hören wir während der Operation auf. Ich kann ja nicht, ja, wenn wir in Behandlung ist, den von heute auf morgen, ja, so ist es, ja. Ich brauche ein Stück Vision, und an das möchte ich auch noch anschließen. Es gibt, glaube ich, schon mehr kritische Patientinnen und Patienten. Ich frage mich immer die, wo hört die Selbstausbeutung für die auf, die im Gesundheitsbereich stehen. Als Ärzte spreche ich an auch die Ärzte und Ärztinnen. Warum arbeitet man 48 Stunden hintereinander? Ja, also ich bin im Psychoberuf, der eh nicht ernst genommen wird. Also ich glaube, da braucht es wirklich Lobby, 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 um da sozusagen auch was zu verändern, ja, weil ich darf mich schon ein bisschen entscheiden, der Spielraum ist nicht groß, ja, arbeite ich die 48 Stunden lang oder nicht, ja, diene ich den Herrn Primari oder nicht, ja, also diesen Freiraum habe ich, ja, und dann kann ich schon auch noch ein bisschen was machen und mich nur mal verbünden und das irgendwo hinaustragen, ja, weil immer geht's auch nicht, wenn die oben bestimmen, ja, die können auch nur dann bestimmen, und der Korn läuft auch nur dann, wenn die Hinteren herrennen. Und da wünsche ich mir mehr, ja, also ich habe es halt in der Medizin erlebt, ja, wo die Konkurrenz auch war, ja, ich habe mir es geleistet, weniger Stunden zu arbeiten, ich muss mir es auch leisten. Und wirklich ein Appell an die, die da tätig sind, ja, wir sagen Patienten, Patientinnen, wie sie leben sollen, ja, wie leben denn wir, die Gesundheit sozusagen weitervermitteln wollen? Ich bin sehr erschüttert.
Vielleicht, also wenn Ihnen jetzt was zu sehr destruktiv vorkommt. Ich habe gesagt, ich benenne jetzt die Sachen, die sich ändern müssen. Ja? Und da hilft nur wirklich Widerstand. Und ich meine, das ist, was Sie gesagt haben, bin voll auf einer Linie. Was hat es zum Erfolg gehabt, dass der Dekan der medizinischen Fakultät bei meiner Habilitation sofort aus der Kommission wegen Befangenheit ausgeschieden ist und ein Jahr lang nichts passiert ist? Das gibt's ein Wirtschaftsblatt, wie heißt es, Wirtschaft im Alpenraum, da ist um die Privatgelder gegangen und die Einnahmen der Primari. Ein Foto von mir drinnen war, wurde nie interviewt. Und drunter ist gestanden, Grünewald, der letzte Kommunist in Tirol. Ja, man haltet das schon aus, auf die Dauer nervt das. Aber wo man schon optimistisch sein könnte, und dann, also die Politik ist einfach oft zu feig oder sie denkt wirklich nicht. Es sind unter den Flüchtlingen keine geringe Akademikerinnenraten. Keine geringen. Jetzt kann man sagen, in Syrien sind alle schlechtere Ärzte wie da und so. Das stimmt aber nicht durch die Bank. Überhaupt nicht. Und die könnten zumindest die Möglichkeit kriegen, zu übersetzen und solche Sachen zu machen, ja. Oder das möglichst schnell nachzuholen und eine Arbeitserlaubnis zu kriegen. Die gehen vielleicht aufs Land, und da muss man halt, man am Land akzeptieren es durchaus Ausländer, weil wenn kein Inländer da ist, haben sie sonst manchmal gar niemanden, ja. Im Land werden Stellen 4-5 Mal ausgeschrieben und so weiter, ja. Und, ja, das ist so. Und, was dazu gehört bei der Psychotherapie, ich habe gesagt, nicht einmal 30%, nein, Blödsinn, ein großer Bedarf wird überhaupt nicht abgedeckt. Ja, 30% ja, sowas, ja genau, sowas. Ja, also ich glaube sogar, dass nur 20% abgedeckt werden. Aber dann kommen jetzt, ich habe den Stöger sehr gern gemacht, im Vergleich zu Kodolski war das so sehr angenehm. Ja. Aber ich habe auf das Thema genau angesprochen, Kinder-Jugendpsychiatrie. Sagt jetzt mir freundlich, ja, aber das ist doch ein vorgetäuschtes oder vorgeschütztes Thema. Das kann ja jeder Erwachsenenpsychiater auch. Aber da lebt er halt am Mond, da lebt er 30 Jahre in der Vergangenheit. Ja. Ich lasse mich auch nicht von einem Zahnarzt eine Knieprothesen machen. Ja. Natürlich wird ein Erwachsenenpsychiater eine gewisse Ahnung haben. Er wird nicht die Erfahrung, bei Kindern gibt es ganz andere diagnostische Verfahren. Und man kann natürlich nach München reisen, super. Man kann aber auch nach Niederösterreich reisen, wo das größte ambulante Zentrum für entwicklungsgestörte Kinder Sonnenschein in St. Pölten ist. Die Primaria Sonja Kopara ist mit mir befreundet. Die hat sogar ein Angebot von Linz bekommen, da wegen Autismus was zu machen. Und die haben es geschafft, mit den Kassen und mit dem Land Niederösterreich, bin kein Prolverehrer, ich finde das sehr respektabel, Shuttlebusse, die Leute sind oft 70 Kilometer in die Behandlung gefahren und wieder zurück. Und jetzt zweimal in der Woche mit einem behinderten Kind 70 Kilometer im Auto im Winter, Sommer. Die haben einen Bus und besuchen dort die Leute und oder sie fahren sie rein und bauen aus. Und da zahlt die Kasse wesentlich mehr und das Land auch. Weil da waren Beispiele, wo ein, also mit einer neuromuskulären Störung, mit Lähmung im Bein und immer weiter rauf, der hat angesucht um einen Rollstuhl und nach zwei Jahren war immer noch keiner da und er ist eben, meine liebe Freundin Sonja, zum Land hingegangen und sagt, entweder kriege ich gleich, weil in einem Jahr lebt er nicht mehr, da brauchen wir nicht. Ne? So, und so ist es. Ja? Das ist das, die Blöde, das Wippen zwischen da Gesundheit und da Sozialwesen. Und wenn man, muss ich dir schon was sagen, es war gerade bei der Kinderrehab ein eindeutiger Beschluss aller Soziallandesrätinnen und Räte in Österreich, wir nehmen uns das zum Ziel. Der Bedarf an Kinderreha-Betten über alle Sonderfächer in Medizin hinweg sind 450 oder was, muss man schauen. 453 Betten für Kinder und Jugendliche, vorhandene Betten allerdings drei Jahre zurück, 52. Und ich mir dachte, super, das habe ich noch nie gesehen. Die Landesrätin für Soziales aufgewacht. Und vier Tage später in der Presse ein großer Artikel abgelehnt. Wir sind heim. Also das, also manchmal geht dann schon die Galle hoch und das sollte man nicht in sich hineinfressen. Das macht auch krank. Sondern musst du mal auf den Tisch hauen. Das trägt dazu Gesundung bei ein bisschen. Aber wenn Patientenanwaltschaft gut oder schlecht, ja, irgendwas müssen sie tun, das ist ihre Aufgabe. Eine super Frau ist, die in der Steiermark, die heißt Kledar, die kann man anmailen oder die traut sich schon was. Ne?
Geht es? Geht es schon?
Ja.
Ja. Ich hätte folgende Frage, und zwar, das ist jetzt allgemein bekannt, dass es immer mehr Wahlärzte gibt. Ich wohne zum Beispiel in einer Somar-Gemeinde, 19 Kilometer von Linz, und dort ist jetzt ein Ärztezentrum, ein ganz neues gebaut worden. Dort sind etliche Ärzte, Orthopäde, Frauenärzte, Kinderarzt, alles Mögliche, und das sind lauter Wahlärzte. Also mich hat das total erstaunt, und niemand hört sich auf, und niemand irgendwie, man schreibt in der Lokalzeitung, super, jetzt haben wir
ein
Ärztezentrum, und das sind alle Wahlärzte. Dabei, das ist eine anstrengende Gemeinde, wo sehr viele junge Familien zuziehen. Also die werden sicher alle Kinderärztin brauchen, Frauenärztin. Und niemand regt sich auf. Das ist auch mich. Also mich wundert, dass das irgendwie immer mehr normal wird.
Da bin ich sehr froh, dass Sie das sagen. Also noch was, okay. Zentrum mit Wahlärzten. Ja, passt schon.
Das passt dann nicht ganz dazu. Ich wollte nachfragen, uns drohen ja drei Freihandelsabkommen, TTIP, TISA und CETA. Was sehen Sie für Auswirkungen von diesen Freihandelsabkommen? Ich habe große Angst davor.
Um es jetzt kurz und bündig zu machen, die größte Sorge ist, dass gewisse Qualitätsstandards in Europa unterlaufen werden. Ja? Und sozusagen die Macht der Lobbys auch in Brüssel ist gewaltig. Man muss denken, früher war Gesundheit in Brüssel beim Industriekommissar untergebracht. Das hat sich jetzt Gott sei Dank geändert. Aber da dreht es sich dann vorwiegend um Ernährungssicherheit. Dann der Druck war vor 10 Jahren war er riesig, oder vor 20 Jahren schon, und jetzt blüht es wieder auf, Privatisierung staatlicher Aufgaben, Gesundheitswesen privatisieren. Heute, natürlich soll es jetzt Privatkrankenhäuser geben, kann ich nicht verbieten, ja, aber Es ist so, dass der Staat gewisse Kernaufgaben erfüllen sollte. Und kein Krankenhaus ist gewinnträchtig. Also, außer man macht nur Schönheitsoperationen, Botox und Diätkuren. Meine, in Vorarlberg gibt es eine bekannte Klinik, da zahlst du am Tag, glaube ich, 300 Euro, kriegst in der Früh einen trockenen Semmel in lauwarmer Milch, am Abend das Gleiche. Also die haben keine Umkosten, meinte weniger, und verdienen wie die Affen. Ja? Also um so blöd tirolerisch halt jetzt zu sagen. Ja? Und da hätte ich große Sorge, die Privatisierung, Bildungssystem, wo dann die Eltern die in die Elite-Schulen ihre Kinder schicken und für die anderen wieder nichts da ist und so weiter und der Staat teilweise noch mitzahlt. Ne? Da sehe ich die großen Gefahren und dass Firmen dann den Staat klagen können wegen unfairer Behandlung, die leisten sich bessere Rechtsanwälte wie unsere Regierung, da bin ich mir ganz sicher. Ja? Das ist die Gefahr. Ja? Ja, das würde mir nicht gefallen. Ja, aber vielleicht sind die Kanadier auch nicht so verrückt, dass sie uns kaum einen Kindergarten machen. Je nach, das meine ich schwer zu sagen, aber genau das habe ich gemeint mit der Gesundheit auch. Ja. Ja. Und das jetzt wegen dem Ärztezentrum, da war ich jetzt auch froh, weil die Regierung hat ja in der Gesundheitsreform, und jetzt wird es immer wieder betont, gesagt, den stationären Sektor etwas komprimieren und mehr spezialisieren, profilbildend und Akutbetten zu reduzieren zugunsten der ambulanten Versorgung. Ja. Da war dann so Health, Primary Healthcare Zentren, Gemeinschaftspraxen, dass Ärzte auch bei Ärzten angestellt werden können. Und da waren wir dann sehr eng. Ich habe in Stöger mal geredet, wie es mit den Gemeinschaftspraxen sind, wie viele sie so in Österreich vorstellen. Und also ich müsste mich sehr täuschen, es waren auf jeden Fall unter 10, ich glaube, er hat gesagt, 8. Nein, mit 8 mache ich keine Gesundheitsreform. Ja. Die Krankenkassen haben wieder Angst gehabt, Gemeinschaftspraxen kommen ihnen zu teuer, weil zwei Leute mehr anschauen und mehr verrechnen, der macht das und das. Eine bisschen berechtigte Sorge, sie ersparen sie ja dann, die brauchen nur eine Sekretärin, nur eine medizinisch-technische Analytikerin und so weiter. Aber was der Hund ist, die Regierung wollte das, ja. Die Länder haben die Gesundheitsreform ja unterschrieben und da fängt es mit dem Föderalismus an und da gehe ich nicht weg, ja. Die haben das unterschrieben und jetzt sagen sie, ja, das Land ist verantwortlich für die ambulante Versorgung mit den Kassen zusammen, das Land. Nicht mehr der Punkt. Ja. Und dann lassen sie es zu. Wahlärzte heißt, du kriegst maximal 80% des Gebietskrankenkassengehaltes, Satzes, ja, 80% und die Gebietskrankenkasse hat sehr relativ niedrige Tarife. Ja. Aber der private Arzt, der Wahlarzt kann durchaus mehr verlangen. Der kann 150% der Gebietskrankenkasse verlangen oder 140%. Ja. Das heißt, das ist für Wohlhabende machbar, für manche leicht machbar. Und für andere ist es eine, also ich glaube, dass es Fälle gibt, wo Leute in die Armutsfalle, an die Armutsfalle heranrücken. Und du kriegst das Geld ja viel später. Die Krankenkassen lassen es zuerst arbeiten, ja, das Geld. Und dann zwei Monate später kriegst du es. Ja.
Ich will noch ganz kurz ergänzen bei diesen Wahlärzten. Also das, was mir auch auffällt, ich blanke nicht bei einem Arzt gearbeitet als Arzthelferin, bei einem praktischen. Die Niederlassungen in der stadtnahen Region ist für einen Arzt immer noch attraktiver, wie in die Region rauszugehen mit einem Kassenvertrag. Ja. Da geht es jetzt weniger um die Primary Healthcare Zentren, weil das wird nicht eins. Ich glaube, Sie haben nicht für eins geredet, sondern Sie haben vor einem anderen Ärztezentrum geredet, wo einfach die Ärzte zusammenarbeiten. Das, was uns vorschwebt oder was sicher auch für eine Region wie bei uns im Mühlviertlauf sinnvoll wäre, mehrere Berufe zusammen, mehrere Ärzte zusammen, genau. Damit man auch die Ordinationszeiten ausdehnen kann, weil es ist oft momentan nicht zumut oder nicht möglich, außerhalb die Arbeitszeiten einen Arzt aufzusuchen, weil einfach die Ordinationszeiten genauso sind, dass keiner hingehen kann. Also, wenn man arbeiten geht, also nur das, wenn man pendeln muss. Also, das wäre das Ziel von diesen primären Versorgungszentren, wo wir einen jetzt gerade eröffnet haben, auch nicht optimal, wie es jetzt gelaufen ist, das ist eine andere Geschichte, und der zweite ist im Mühlviertel nur angedacht ist. Aber da ist genau die Schwierigkeit, wie finden Sie Ärzte zusammen mit anderen Berufsgruppen? Und da merke ich plötzlich, dass die Ärzte sich mit anderen Berufsgruppen nicht ganz leicht an. Sprich, eine DKS, eine diplomierte Krankenpflege auf Augenhöhe, einen Physiotherapeuten, einen Ergotherapeuten mit dabei, dass wir gemeinsam diese Fälle auch behandeln, weil das, glaube ich, war das Ziel und das war ja auch das Hauptziel. Das, was jetzt passiert ist, dass einfach viele Ärzte sagen, na, bevor ich mir das Auto, dass ich ins Innviertel oder ins Mühlviertel gehe, als normaler Kassenarzt, mit den Auflagen, mit den Limitierungen, die wir haben, das hast du noch gar nicht angesprochen, dass man einfach die Ärzte, die was in der Praxis sind, limitiert sind und so weiter, gewisse Leistungen dann nicht mehr zahlt kriegt. Dann sagt er, dann gehe ich lieber in eine Wahlspraxis, kann ich ein bisschen mehr verlangen, mache die Stunden, die mir taugen und habe im Endeffekt viel mehr und viel weniger Belastung. Also das muss man dann dagegen stellen. Das ist unser System, wie wir in Österreich die Finanzierung der niedergelassenen, aber auch der Krankenhäuser haben. Weil warum sollte die Gebietskrankenkasse wen in die niedergelassene Praxis schicken, wenn sie im Krankenhaus in der Ambulanz gedeckelt sind? Und das ist, glaube ich, auch noch mit der Grund, diese geteilten Finanzierungsströme, du hast es angesprochen beim Sozialen, weil behinderte Menschen sehr schnell immer im Sozialsystem sind und wenig im Gesundheitssystem, ja. Das ist vollkommen richtig. Das ist in Deutschland auch ganz anders, dass da die Kassenleistungen gezahlt werden, auch für beeinträchtigte Menschen oder Jugendliche. Und das ist, glaube ich, die Krux dran, dass man jetzt in einer ihren Geschwindigkeit in der Zweiklassenmedizin oder sogar Dreiklassenmedizin weitergingen. Also, dass man da einfach mit diesen Wahlärzten und mit diesen auch wirklich eine schlechtere Versorgung, vor allem in der Region, kriegen, weil wir da natürlich nur mehr noch ödere Leute haben. Wir haben die Abwanderung in die Städte und so weiter. Und in die Städte haben wir dann das Problem, dass wir einfach auch so Hotspots haben in diversen sozialen Schichten, wo auch die Versorgung ganz schlecht ist.
Ja, ja.
Also wenn ich mir jetzt anschaue, es gibt die tolle Idee gegeben für Exit Sozial, ein paar Stunden, genau für für Traumafälle bei den Asylwerber, freiwillig abzugeben. Ich sagte, okay, wir nehmen einen Teil von den Stunden und geben das wirklich auch denen, die es brauchen. Es war einfach auch verwaltungstechnisch nicht möglich, bis das dort dir gesagt haben, nein, dann arbeite ich halt nebenbei und ich schaue, dass ich das irgendwie hinbringe, weil das einfach viel leider Anliegen ist, wenn ich die Kinder oder die Familien habe, dass ich da eine gute Behandlung mache. Also das ist das, wo wir einfach irrsinnig viele Hürden haben, innerhalb der einzelnen Länder, aber auch Land und Bund und die einzelnen Systeme und das ist das Riesenproblem. Ja. Aber das mit den Wahlarztpraxen, das erlebe ich überall, die sitzen sich dort hin und sagen, warum soll ich da noch einfach aufgehen? Ist in Linz viel besser.
Ja, man, das Problem ist, ich habe das lange nicht gewusst. Ja. Es gibt ja bedeutend mehr Wahlärztinnen und Wahlärzte als Kassenärzte. Ja. Das heißt, wenn es heißt, die ärztliche Versorgung ist so und so, muss man den Kassen sagen, ja, aber mit Gebietskrankenkassevertrag eben nicht. Da wird es dünn. Und Oberösterreich hat, das muss man kritisieren, das hat die Kasse, sehr starke Zentralisierung auf Krankenanstalten. Du musst dann Facharzt teilweise mit der Lupenbrille am Land suchen. Viel psychiatrische Fälle gehen nach Salzburg, das weiß ich, weil es da überhaupt nichts gibt. Ja? Und das darf, da muss man aufrüsten. Und was du angesprochen hast, das wäre meine Vorstellung, dass jetzt nicht zwei, oder von mir aus zwei allgemeine Mediziner, aber mit anderen Ärzten, wo der Orthopäde oder der Orthopäde kann in deren Praxis einmal in der Woche eine urologische Sprechstunde machen oder sowas. Da gibt, ich glaube, da sollte man fantasievoller sein. Wird man aber fantasievoll und sagt, da gehört eine Sozialarbeiterin her, eine Physiotherapeutin und so weiter und so fort, dann hast du, ja, ob das jetzt wirklich geht, da müssen wir erst schauen und was kostet das jetzt mehr. Es läuft einfach verdammt zäh. Ja. Es gibt sozialmedizinisches Zentrum in Graz-Liebenau, in einem armen Stadtteil. Und die haben zwei Allgemeinmediziner, zwei Psychologinnen, Psychotherapeuten, Diplomkrankenschwester, MTA, Sozialarbeiterin. Da hat die Krankenkasse 5 Jahre lang das nicht bewilligt. Und jetzt ist es seit 20 Jahren und es läuft super. Ja? Sowas sollte man sich anschauen und einfach machen. Aber es kommt dann immer wieder ein Pferdefuß oder Top. Mir geht es unendlich zu langsam. Ja, das ist so.
Nur ein Satz. Ja, Herr Professor, ich fürchte, es geht nicht zu langsam, es geht in die falsche Richtung.
Auch, ne?
Ja.
Ja. Ja, die Wende.
Ja, und diese Studien sind ja bekannt und sie werden ja durchgeführt in den Krankenanstalten. Nur geht es in die Richtung, ja. Wie lang braucht man zum Eingipsen oder zum Waschen oder sonst wie?
Ja,
wir werden ja da alle gemanagt und wir haben ja dort keine Ärzte oder Ärztinnen mehr sitzen. Ja, also das wird ja wirklich als Managerhand geleitet und geführt. Ja? Und ich glaube schon noch einmal, es braucht da gewisse Einstellung und Ideologie. Eins möchte ich schon für meine Berufsgruppen oder ja, als Psychologin oder Psychotherapeutin jetzt sagen. Die Uli hat es gerade gesagt, die Leute wollen das nicht in den Wahlarztpraxen oder die Ärzte mit den anderen kooperieren. Ich muss mir das leisten können. Ich kriege nur ja, für eine diagnostizierte Leistung, wo ich aber auch eine Ethik habe und nicht alles als krankheitswertig einstufe, ja, ja, ja. Wo es aber nötig und notwendig ist, ja. Ja, um auch Folgeschäden zu vermeiden. Für alle, ja, letztlich ja, auch ja, für ja. AMS, Sozialversicherung etc., ja. Ich muss mir es auch leisten können, dass ich dann x Besprechungen, ja, ob das Telefonkonferenzen sind, Videokonferenzen sind, ja. Ob ich da vor Ort bin und so weiter. Ja. Wunderschön das Netzwerken, aber also dieses Netzwerken zahlt mir niemand. Ich kriege mein Honorar für die eine Stunde. Ja. Ja, also und das kann ich mir sehr gut vorstellen in Krankenhäusern. Ja, da hat man halt die Besprechungen, ne? Und da bringt die Krankenschwester vielleicht den Kaffee auch noch mit dem Kipferl. Also da muss ja auch letztlich ein Umdenken passieren, ja, dass ich auch was habe und nicht nur meine eigene Versorgung, sondern dass ich ihn gleichwertig stehen lassen will und dass ich auch das weitergeben kann an mündige ja. Menschen, die Rat, Hilfe suchen und in einer Not sind. Und nur einmal, syrische Akademiker sind auch traumatisiert, bitte.
Ja, ja, auch, ja. Aber vielleicht weniger, wenn sie nicht sinnlos in die Luft schauen müssen, sondern was tun können, wo anderen helfen. Ja, ja, nein, die gibt es ja alle Schattierungen. Ja, ja. Nein, es gibt ja unterschiedliche Traumen und unterschiedliche Intensitäten und Folgen. Aber wo ich Uli und Ihnen zustimme, was schon ein Wahnsinn ist, dass gewisse Leistungen gedeckelt sind bei den Kassen. Wo Sie ab dem Hausnummer, ab dem 30. EKG sagen die nicht. Wenn es der aber macht, dass, weil der Brustschmerzen oder die Brustschmerzen hat, kriegt er nichts dafür gezahlt. Und das finde ich ein Wahnsinn. In der Psychotherapie ist das Gleiche. Da sind die Stunden gedeckelt oder es gibt eine Summe und wenn die dann fertig ist, ist es aus. Und da sehe ich die Diskriminierung psychisch Kranker. Mach das einmal bei einem Herzinfarkt und sag, naja, wir haben den Plafond erreicht, es gibt keinen Herzkatheter mehr. Ja, das ist, da würde in Österreich ein Sturm der Entrüstung losgehen. Bei psychischen Patienten wird das trotz Protesten, da kann man auf 10 Bücher schreiben, ja, wird es geschluckt. Ja? Und das ist infam. Es ist infam. Ja?
Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss.
Na, so Glück auf, sage ich jetzt.
Vielleicht gibt es draußen noch beim Kaffee und beim Kuchen noch einen Smalltalk. Ja. Danke dir fürs Kommen, lieber Kurt.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Und ich möchte Sie gerne noch einladen, falls Sie das Buch interessiert, das also hinter diesem Vortrag heute auch gestanden ist, bitte in die Liste eintragen und Sie kriegen das dann zugeschickt.
Zugeschickt, ja.
Ja. Danke fürs Kommen.